Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie Shorts. Und wir haben kurz vor Weihnachten. Und standesgemäß melde ich mich kurz vor Weihnachten auch immer selber nochmal in einer Folge und erzähle vielleicht meine 1, 2 interessanten Geschichten. Und das möchte ich heute auch tun. Ich will aber auch heute nochmal die Zeit nutzen, um ein kleines Recap zu geben, weil es gab doch 2 besondere Dinge dieses Jahr, die ich besonders schön fand. Und zwar zum einen haben wir die 1000 Abonnenten-Marke geknackt bei YouTube. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her erst. Und zum anderen hatte ich auch einen Werbepartner. Das ist in dem Fall auch meine Klinik gewesen, in der ich arbeite. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass die meine Arbeit auch so unterstützen wollten. Und ich konnte da auch wirklich guten Gewissens auch meine Meinung zu sagen, weil ich arbeite ja nicht umsonst da schon so lange und fühle mich da wohl. Also kann ich da auch gutes Gewissens drüber reden. Ja, ich klinge so ein bisschen verrotzt. Wie sagt man so schön bei uns? Kita-Rotz. Ja, meine Kinder haben es wahrscheinlich von der Kita mitgebracht und muss jetzt im Moment so ein bisschen damit hadern, aber nichtsdestotrotz sollt ihr nicht drunter leiden und ich nehme euch eine nette Folge auf. Ich habe mir einen heißen Salbeitee gemacht mit Honig von meinem Schwiegervater, der ist Imker. Schöne Grüße da in die Richtung von hier. Und ich werde heute 2 Geschichten, eine etwas länger, eine etwas kürzer erzählen, die so ein bisschen auch die Schwierigkeiten auch in der Psychiatrie darstellen. Und beide Geschichten sind gut ausgegangen für alle Beteiligten mehr oder weniger. Und ich für meinen Fall kann die auch guten Gewissens erzählen, weil ja, ich habe sie ja selber miterlebt. Und ich denke, die sind für euch vielleicht auch ein bisschen interessant. Also lehnt euch zurück in dieser kleinen Weihnachtsfolge und genießt nochmal die Ruhe, die ihr euch vielleicht gegeben habt bei dem Podcast, wenn ihr den hört. Und ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle zuhört und dass ihr auch so fleißig dabei seid. Für alle die, die es noch nicht wissen, wir haben ja auch eine Homepage, www.geschichtenausderpsychiatrie.de. Da findet ihr auch nochmal alle Links zu Instagram und YouTube und all den Dingen. Und ja, wer mich bei meiner Arbeit unterstützen möchte, findet da auch einen PayPal-Spendenlink. Genau, und deswegen fangen wir mal mit der etwas längeren Geschichte an. Ja, ich hatte vor einigen Jahren mal einen Nachtdienst wieder auch gehabt. Ich habe ja ganz gerne Nachtdienst und hatte mit einer Kollegin Dienst gehabt. Wir waren zu zweit auf Station, was nicht ganz üblich war zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Und es war Sommer und wir hatten ungefähr noch so 2 Stunden bis zum Dienstende und es war ruhig auf Station, alle hatten geschlafen, wir hatten unsere Arbeit weitestgehend gemacht und auf einmal hörte ich im Eingangsbereich der Station beziehungsweise im Vorbereich der Station, wir haben da so ein großes Foyer gehabt, haben wir tumultartige Geräusche gehört. Es wurde auf einmal laut und Schreierei und ich konnte es nicht so ganz einschätzen, was das war. Bin dann sofort rausgegangen, meine Kollegin stand hinter mir und da sah ich einen mir bekannten Patienten, der aber aktuell nicht im Haus stationär war. Und dieser Patient schrie mich an, aber auch als ich dann kam, aber auch sich selber oder irgendwie in dem Raum rumgeschrien und es war für mich überhaupt nicht einschätzbar am Anfang, warum er denn schrie und was denn los war. Und man muss wissen, dieser Patient War ein Patient, der eine Drogenvorgeschichte hatte und auch wahrscheinlich Psychose oder Schizophrenie. Wir kannten ihn, aber er war länger nicht im Hause gewesen. Und ich merkte, dass er mich auf jeden Fall erkannte. Und dann sah ich, dass er ein circa 30 Zentimeter langes Jagdmesser, so ein Bowie-Messer, Überlebensmesser, ich kenne mich mit Messern nicht so gut aus, also auf jeden Fall mit einer Jagdklinge, also vorne spitz zugehend, hinten breiter, mit so einer, wie sagt man dazu, Blutrinne, ich weiß nicht genau, also das Messer halt so eine Aussparung hatte, also war ein richtiges Jagdmesser. Und mit dem fuchtelte er rum und schrie mich an. Und dann merkte ich aber, dass er auch irgendwas in den Augen hatte. Und er schrie mich an und sagte, er will unbedingt Milch und Wasser haben. Und bedrohte mich dann währenddessen mit dem Messer. Und ich war ja, muss ich vorstellen, es war ja eine ruhige Situation. Die Station war ruhig, alles schlief. Und auf einmal gab es Krach und direkt vor der Stationstür und ich arbeitete da auf einer offenen Station, stand er vor mir mit einem Jagdmesser in der Hand und schrie mich an, er will Wasser und Milch. Aber dadurch, dass ich merkte, dass er mich erkannt hatte, habe ich dann auch seinen Namen gesagt und sagte zu ihm dann, was denn passiert? Geht es Ihnen nicht gut? Oder was brauchen Sie denn? Und dann sagte er mir, dass er von Security-Mitarbeitern des Security-Dienstes der Klinik, und wir war auch in einer sehr großen Klinik gewesen, hatte er Pfefferspray in die Nase und in die Augen gesprüht bekommen, also ins Gesicht gesprüht bekommen. Und das würde brennen und er will sich das jetzt auswaschen und ich soll ihm sofort Milch bringen. Gut, hatte ich dann in dem Moment getan und war aber ziemlich vorsichtig gewesen und versuchte erstmal die Situation einzuschätzen. Weil es war ja bis auf meine Kollegin und mich war ja keiner da. Die Situation hätte man etwas anders regeln können. Kann man mir im Nachhinein vielleicht sagen, hättest du vielleicht besser machen können. Ich finde nicht, dass ich es hätte besser machen können, weil ich von der Gefahreneinschätzung es so gesehen hatte, dass ich ja sofort einen ganz guten Draht zu ihm hatte und ich ihm dann auch direkt Milch brachte. Ich hätte in dem Moment die Notfallklingel der Klinik drücken können, aber das hätte noch mehr Tumult, noch mehr Krach und noch mehr Gefahr für viele andere gegeben. Und ich war der Meinung, dass der Security-Dienst vielleicht schon informiert gewesen wäre. Aber ich habe als erste Maßnahme ihm erstmal Milch und Wasser gegeben. Das waren so Milchpäckchen, die er dann aufgebissen hatte und sich in die Augen gesprüht. Und dann saß er auf dem Fußboden, das Messer neben sich liegend und sprühte sich halt die Milch gegen dieses Pfefferspray in die Augen. Und dann habe ich die Situation genutzt und habe den Security-Dienst kontaktiert, was eigentlich nicht der erste Weg in einem psychiatrischen Notfall war. Also wenn wir sonst einen psychiatrischen Notfall haben, dann nutze ich die Psychiatrie-Notfallklingel. Und dann kommen alle Pflegekräfte und Ärzte aus dem Haus zusammengelaufen. Aber dadurch, dass der so aufbrausend war und mit dem Messer da rumfuchtelte, wollte ich halt auch keinen in Gefahr bringen. Und weil ich merke, dass ich einen ganz guten Draht zu ihm habe, bin ich dann erstmal, während er sich da die Milch ins Auge spritzte, habe ich schnell die Security angerufen und habe gefragt, ob denen bekannt ist, dass ein gefährlicher Mensch bei uns vor der Station ist. Und sinngemäß sagten sie mir, Zitat, ich weiß nicht mehr, ob es der genaue Wortlaut war, aber es war ungefähr, wir haben alles unter Kontrolle, wir wissen Bescheid, die Polizei ist verständigt. Und dann dachte ich mir so, ja, also, dass sie Bescheid wissen, ist schön, aber alles unter Kontrolle habe ich in dem Moment oder zumindest versuche ich, das unter Kontrolle zu haben, weil ich sehe hier nämlich keinen Security-Mitarbeiter. Und dann kam halt der Patient noch so ein bisschen an die Tür näher, aber saß dann dennoch irgendwie so am Fußboden vor der Station und ich bin dann hin und habe ihn dann im Gespräch beruhigt und habe zu ihm gesagt, was ist denn passiert und so weiter und so fort und wollte halt, habe so ein bisschen auf die Kontaktebene das probiert und wollte ihm dann auch im Gespräch, dass ich gesagt habe, geben Sie mal das Messer her, das tun wir mal an die Seite und so Und dann sagt er, nee, er würde mir damit nichts tun, aber er will das Messer bei sich behalten. Und er bedankte sich dann auch für die Milch und es würde ihm ein bisschen helfen, aber er war sehr aufbrausend und so. Und erzählte mir dann, dass er in der Nähe der Psychiatrie wohl mit dem Security-Dienst der Klinik aneinander gerasselt war. Wegen seinem wahrscheinlich auffälligen Verhalten. Ich wusste das in dem Moment auch gar nicht, was da auch vorgefallen war. Und er schien wohl mit dem Messer da auch rumgefuchtelt zu haben und hatte dann wahrscheinlich die Securities irgendwie, weiß nicht, angegriffen oder bedroht. Und die haben sich dann mit der einzigen Möglichkeit, die sie da in der Hand hatten, nämlich Pfefferspray, gewehrt. Und daraufhin flüchtete er in unsere Klinik. Und da musste man wissen, dass die Klinik selber, also die Haupteingangstür des Hauses, wird so um 16:30 aufgeschlossen. Dadurch war halt, wir hatten ja so 16:45, war es halt auch möglich, dass er bis auf Station konnte. Und da er mal bei uns Patient gewesen ist, ist er halt direkt zu uns auf Station gelaufen. Und dadurch, dass ich ihn halt erkannte und er mich auch erkannte und wir eigentlich einen ganz guten Draht hatten, hatte ich halt das Gefühl, okay, ich kann das jetzt regeln, und hatte meiner Kollegin nur Bescheid gegeben, dass sie sich mit der Notfallklingel im Hintergrund halten soll. Und dann hatte die auch, glaube ich, noch versucht, die Polizei anzurufen, die dann auch nochmal bestätigt hatte, dass sie wissen, dass es da passiert und dass sie verständigt worden seien und jetzt kommen. Und ja, so, das ist nur eine Situation gewesen, die hat vielleicht alles in allem 10 Minuten gedauert. Und nach 10 Minuten hörte ich dann, wie die Polizei den Flur hochkam, hatten jeweils die Hand am Holster der Waffe und 2 Taser waren geladen und sie waren zu dritt oder zu viert, glaube ich. Und merkten dann, dass wir sozusagen die Situation waren in dem Vorraum der Station, um die es ging. Und da lagen halt seine Sachen, das Messer, dann der ganze Boden war mit Milch bespritzt und mit Wasser. Und ich hatte ihn aber im Gespräch ganz gut erreicht, hatte ich ja schon gesagt. Und deswegen hatte ich zu keinem Moment das Gefühl, meiner Kollegin sozusagen den Wink zu geben, zieh jetzt an der Notfallklingel, wir kriegen das nicht gehandelt. Im Nachhinein muss ich sagen, dass, so blöd es klingt, diese Entscheidung, das nicht zu tun, mich und meine Kollegin sicherlich eher in Gefahr gebracht hat. Auf der anderen Seite aber alle Leute des Hauses, also alle Pflegekräfte, alle Ärzte und auch den Patienten selber vor größerer Eskalation geschützt hat. Das war vielleicht nicht die klügste Entscheidung, das nicht zu tun, aber im Nachhinein betrachtet war es, glaube ich, die sinnvollste. Als die Polizei dann kam, passierte das, was sonst immer bei solchen Gefahrensituationen passiert. Es wurde dann gesagt, knien Sie sich hin oder legen Sie sich auf den Boden. Ich glaube, in dem Moment hatten sie sich hinknien lassen. Geben Sie das Messer aus der Hand und haben dann Handschellen angelegt. Und er hat auch in dem Moment, wo die Polizisten kamen, dann auch anstandslos mitgemacht. Und war eigentlich, wenn man jetzt sagen müsste, okay, wo ist da der Psychiatrie-Hintergrund, wo ist da die Psychiatriesituation? Der hatte sicherlich, dadurch, dass er ja auch schon bei uns war, eine psychiatrische Gesundheitsproblematik im Hintergrund. Aber die ganze Situation, wie sie zustande gekommen ist, war natürlich sicherlich auf seinem Mist gewachsen, weil die Security läuft ja nicht einfach so über das Stations- und Klinikgelände und sprüht irgendwelchen Leuten wahllos Pfefferspray in die Augen. Aber das sah alles nicht so psychiatrisch getriggert aus, sondern es war eher so, ja, keine Ahnung, dissoziales Verhalten oder nicht ganz adäquates Verhalten oder so. Und dadurch war der halt auch im Gespräch gut erreichbar und war halt nicht sozusagen psychiatrisch, psychisch blockiert in dem Sinne und war dann halt auch im Gespräch gut erreichbar. Und ich hatte das dann halt auch in dem Moment so eingeschätzt, weil ich sage jetzt mal, ein Psychotiker, der ein Messer in der Hand hat und irgendwie denkt, du wärst der Teufel und was weiß ich, du hast seine Mutter umgebracht und jetzt muss er dich umbringen, ist natürlich eine ganz andere Hausnummer als jemand, der im Gespräch dann doch noch erreichbar war. Aber es war auf jeden Fall eine gefährliche Situation und im Nachhinein glaube ich, dass ich sie ganz gut gelöst hatte mit meiner Kollegin zusammen. Aber es war dann, ja, war ein bisschen schwierig. Im Nachhinein muss man sagen, auch, was so danach passiert ist. Die Polizisten haben den also mitgenommen auf die Wache. Der war dann bei uns auch nicht aufgenommen worden oder so. Und ich hatte mich dann schriftlich auch im Kontakt mit den ärztlichen Leitern unserer Klinik und auch der Security nochmal mit auseinandergesetzt. Und ich fand das Schlimme halt, und da muss man sagen, es passieren halt Fehler und es gibt Fehleinschätzungen und so, aber ich habe halt überhaupt nicht verstanden, wie die Security, die dem ja sozusagen das Pfefferspray in die Augen gespritzt hatte, dem nicht hinterhergelaufen sind. Weil die müssen ja vor der Klinik gesehen haben, dass der bei uns in die Klinik reingelaufen ist. Und dann ist es zumindest, hatte ich so im Gefühl, wäre es fair gewesen, wenn die Security-Mitarbeiter einfach hinterhergelaufen wären. Sie hätten ihn ja nicht festnehmen müssen oder wenn sie es auch nicht konnten oder irgendwie ihn örtlich fixieren und warten, bis die Polizei kommt. So, das habe ich gar nicht erwartet. Aber ich habe zumindest erwartet, dass sie den Stationen Bescheid sagen, dass sie sagen, ey, hier läuft einer mit einem Messer durchs Haus, schließt eure Türen ab oder schließt die Stationen ab. Oder zumindest, dass sie in der Nähe gewesen sind von dem. Und wenn sie nur weit genug wegstehen und dann zu ihnen zumindest im Blick hatten. Aber die haben den einfach frei ins Haus laufen lassen und waren auch nicht hinterher. Und als ich dann gesehen habe, wo die standen, weil ich bin dann runtergelaufen, nachdem die Polizei den geholt hatte, bin ich dann runtergelaufen. Dann standen die halt immer noch vor der Tür, also vor der Haupteingangstür und gesagt, ja, die Polizei ist gerade rein. Da habe ich die dann halt auch angefaucht und habe gesagt, ey Leute, lauft doch wenigstens hinterher. Also, dass ihr seht oder dass ihr vielleicht helfen könnt. Aber so hätte der ja in jeden Raum der Klinik laufen können oder in den Keller oder sonst irgendwohin. Den hätten die ja im schlimmsten Fall gar nicht gefunden. Der hat denen ja nicht gesagt, ja, hallo, ich laufe jetzt auf die Station, wo der Pfleger Hartfiel arbeitet oder so. Also das war auf jeden Fall ein Riesenunding. Man muss sagen, aber in allem Guten oder beziehungsweise in allem Schlechten liegt auch was Gutes. Das hat dann zur Folge gehabt, dass wir seit dem Tag tatsächlich eine Tür-Security in der Nacht bekommen haben. Das heißt, jemand, der auch, wenn dann die Haupteingangstür wieder aufgemacht wird, morgens um 4:30 und auch bis sie zugemacht wird, bis nachts um 11, da auf jeden Fall jemand sitzt und sieht, wer da ins Haus reinläuft und dann halt auch die Leute dann auch sozusagen an der Tür empfängt und dann zumindest keiner einfach wahllos bei uns ins Haus reinläuft. Und das hatte diese Situation als Gutes gehabt sozusagen. Und im Nachhinein bin ich sehr stolz drauf, wie auch meine Kollegin reagiert hat und dass wir die Situation zu zweit so gut gehandelt haben und auch, dass die Polizei nicht komplett eskaliert ist, weil ich habe auch schon Taser-Einsätze auf Stationen gesehen. Das finde ich immer nicht so schön. Und dass die Polizisten auch so erregt und aufgeregt sie waren, das eigentlich ganz gut gehandelt haben. Das fand ich auf jeden Fall eine gute Sache. In dem Sinne ist halt auch, wenn dann doch was schiefgelaufen ist, dass ich hätte vielleicht anders reagieren können oder dass zumindest auch die Security auf jeden Fall hätte anders reagieren sollen, ist am Ende doch was Gutes bei rausgekommen. Und der Patient wurde auch situationsadäquat dann auch abgeführt. Und das war dann auch nicht mit, was weiß ich, Schießerei oder Schreierei oder Prügelei, sondern es war halt einfach aber auch eine skurrile Situation, dass der halt da einfach mit dem Messer vor mir stand und Milch wollte und mich anschrie. Und wenn man da so im Halbschlaf, Tran, kurz vor Feierabend denkt, so boah, jetzt noch irgendwie anderthalb, zwei Stunden, dann kann ich nach Hause gehen und auf einmal scheppert es im Foyer und du denkst nur so, boah, fuck, was ist hier los? Ja, das ist war auf jeden Fall eine spannende Situation. Ja, die andere Geschichte, ich bin nicht ganz sicher, ob ich die schon mal an irgendeiner Stelle mal zitiert habe, aber die wollte ich auf jeden Fall noch mal erzählen, weil das auch so ein bisschen diese Skurrilität der Psychiatrie gepaart mit Herzenswärme, aber dann doch auch wieder mit totaler Enttäuschung kombiniert und ich das einfach so skurril finde, dass ich das auch nochmal zum Besten geben wollte. Also es war so, dass ich den an dieser Stelle der Geschichte habe ich den Arbeitgeber gewechselt und hatte meinen letzten Arbeitstag. Ach so, ja, die Leute, die vielleicht merken und ganz, ganz heiße Verfechter meines Podcasts sind und sagen, oh, die hast du doch schon mal irgendwo zitiert in irgendeiner Folge. Kann vielleicht sein, aber ich bin jetzt bei über fast 60 aufgenommenen Folgen, weil weiß ich auch nicht mehr, was ich irgendwo mal erzählt habe. Es kann sein, dass ich das mal zitiert habe, also seht's mir nach. Aber alle, die dies jetzt zum ersten Mal hören, genau, die finden das vielleicht spannend. Genau, ich war an meinem letzten Arbeitstag und war dann auf dem Weg zu einem neuen Arbeitgeber sozusagen und hatte meinen letzten Dienst. Es war ein Frühdienst und ich übernahm einen Patienten auf einer geschlossenen Station, der fixiert war. Und der Patient hatte, ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz hundertprozentig genau, wahrscheinlich auch eine Drogenvorgeschichte und auch eine Psychosevorgeschichte, ähnlich wie bei der Patient bei der letzten Geschichte. Und der war auch nicht nur irgendwo in der Straße auffällig geworden, sondern hat sich irgendwie, hat auch mit Passanten bedroht und wollte uns dann auch schlagen und so. Auf jeden Fall, der war schon fixiert und der war auch schon sozusagen versorgt. Das war also keine akute Situation, sondern das war irgendwie ein oder zwei Tage her. Und ich kannte den auch schon von Voraufenthalten und habe zu ihm dann gesagt, wissen Sie, heute ist mein letzter Arbeitstag. Ich fände es super schön, wenn wir den irgendwie so hinkriegen, dass wir jetzt keine, dass wir uns gut verstehen, dass wir uns nicht anschreien oder dass ich versuche, alles für Sie möglich zu machen, dass Sie in Ihrer Situation noch einen guten Vormittag mit mir haben. Und ich wollte da halt auch mit gutem Gewissen sozusagen dann rausgehen und hatte ihm das auch gesagt, dass ich meinen letzten Arbeitstag habe. Ja, und der war auch relativ weich, also umgänglich dann auch gewesen den Vormittag über. Und letztendlich, um das ein bisschen zusammenzufassen, ich habe, wie gesagt, ihm erzählt, dass ich meinen letzten Tag habe und dann mit ihm besprochen, wie der Tag so lief. Er wollte noch duschen gehen, er wollte gut frühstücken, er wollte Mittagessen, dann kam irgendwie noch die Visite, dann... Ich weiß nicht, ob er sogar eine Therapie hatte an dem Tag, noch eine Einzeltherapie oder einen Einzeltherapiekontakt mit dem Psychologen oder so. Und ich habe das Zimmer ein bisschen aufgeräumt und habe ihm ermöglicht zu duschen, was dann bedeutet, dass ich ihn entfixiert habe, dann in dem Raum dann auch die Duschmöglichkeit gegeben hat. Da konnte er dann alleine duschen. Dann hat er sich wieder refixieren lassen. Also hat sich freiwillig auch wieder hingelegt, hat gesagt, nee, ist okay und war auch sehr umgänglich, hat gut gefrühstückt. Hatte dann auch gut zu Mittag gegessen, hatte seinen Psychologen Kontakt gehabt und. Und es war auch ganz schönes Wetter draußen und ich hatte echt so ein gutes Gefühl gehabt. Und im letzten Moment sagte er mir dann nach Mittagessen, kurz vor der Übergabe, sagte er mir dann, ob es nicht möglich wäre, dass er nochmal eine oder zwei Zigaretten raucht. Und dann muss man sich vorstellen, eigentlich machen wir das nicht in den geschlossenen Stationen. Gerade auch wegen Brandgefahr, aber in Ausnahmefällen, wenn das auch zur Deeskalation hilft oder wenn man dann auch sagt, hey, das hat alles gut geklappt, dann kann man das auch mal ausnahmsweise mal machen. Auch macht man das natürlich auch mit dem Hinblick, dass man sagt, okay, wenn sie sich jetzt adäquat zeigen und wenn es wieder ganz gut klappt und diese Akutsituation, die da einen Tag vorher war, entaktualisiert ist, dann können sie auch entfixiert werden und können dann auf Station eine rauchen und kommen dann wieder auch in ein normales Patientenzimmer. Also da, ich habe ja, muss man sich vorstellen, auch wenn da oft immer diese Meinung ist, dass wir irgendeinen Benefit davon hätten, wir Pflegekräfte, da Leute zu fixieren und das vielleicht geil finden, da Leute festzubinden oder so, was ja immer wieder auch dieses Klischee ist, was uns nachhängt. Also ganz ehrlich, wirklich vom Herzen gesprochen, ich bin für jeden dankbar, der nicht fixiert ist, weil das für mich viel, viel mehr Arbeit bedeutet. Essen hinbringen, Tabletten hinbringen, Diskussionen führen, die Gurte kontrollieren und so weiter, ihn bei jedem Klogang wieder entfixieren. Das macht für mich viel, viel mehr Arbeit. Also jemand, der einfach auf Station ist, ohne fixiert zu sein, also das nur so am Rande mal, ne? Ja, und dann hatte ich dann in die letzten Minuten gehabt, er wollte dann halt noch eine rauchen, kurz vor der Übergabe habe ich gesagt, können wir machen. Da gab es dann so Pappaschenbecher, die so mit so einer Silberfolienbeschichtung waren, dass es halt auch nichts ist, was er kaputt machen kann. So dieses Typische, was halt auch wahrscheinlich in der Justizvollzugsanstalt oder so gibt, keine Ahnung. Da bin ich ja nicht so firm drin, aber wir hatten halt so Pappaschenbecher mit Silberbeschichtung, dass die halt nicht brennen und naja. Er hatte dann da eine geraucht. Ich hatte in der Zwischenzeit Also während er eine geraucht hatte, habe ich dann auch Kontakt noch zum Kollegen gehabt, habe in der Tür gewartet, habe dann eine Übergabe gemacht, habe in den höchsten Tönen von ihm gesprochen, habe gesagt, es hat alles super geklappt, eine Endfixierung sollte nichts im Wege stehen heute im Laufe des Tages, hat alles perfekt geklappt, hat sich umgänglich gezeigt und so weiter und so fort. Und ich war richtig glücklich und war sehr glücklich mit meiner Arbeit. Und dann drückte er so als letzten Gang, bin ich dann hin, habe ihm nochmal den Aschenbecher gegeben. Er drückte dann die Zigarette in dem Aschenbecher aus und guckte mich dann an. Und ich sagte dann, ja, schön, dass es so schön geklappt hat heute Morgen. Und ich danke Ihnen auch. Und ich bin dann meinen letzten Tag da gewesen und wollte mich dann so verabschieden. Und da guckt er mich an und sagt genau diese Worte, Zitat, ich habe sie noch genauso im Kopf, hat gesagt, wie die er gesagt hat, und guckte mich an und sagte, und Sie sind auch so ein richtiges Arschloch. Holt aus, also seine Spucke holt er aus so und rotzte mir volles Kanonenrohr ins Gesicht. Also hat mir einfach auf Nase und Augen und Mund so einen dicken, fetten Rotz einfach ins Gesicht gespuckt. Das kam aus dem absoluten Null. Also ich war so perplex gewesen. Ich hab gesagt, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Der ganze Morgen, fast 8 Stunden, absolut reibungslos, noch mit Aussicht und so weiter und so fort, ich mich noch freundlich verabschiedet und dann sagt er zu mir, und Sie sind auch so ein richtiges Arschloch, und spuckt mir voll ins Gesicht. Also ich hätte andere Leute verstanden, die da ihren Zorn nicht unter Kontrolle haben, dass die vollkommen ausgeflippt wären. Aber ich habe mich dann weggedreht, habe ihn wahrscheinlich ziemlich angemault und bin dann so unter dem Motto, und das ist jetzt der Dank dafür, dass wir heute so gut miteinander gearbeitet haben, und bin dann aus dem Zimmer raus und hatte ihn dann auch überhaupt nicht mehr gesehen und zum Schluss dann auch gar nicht mehr gesehen, weil ich ja dann den letzten Tag da war und habe das dann übergeben und so. Das hat mich auf jeden Fall, wo jeder andere sagen würde, hast du wirklich deinen richtigen Job gewählt oder so? Nee, habe ich. Und das hat mich daran jetzt nicht gehindert. Und ich mache meinen Job weiterhin gerne. Aber es war auf jeden Fall eine krasse Situation. Was man dazu noch sagen muss, was man sich im Nachhinein vielleicht nicht so vorstellen kann oder was auch nicht bekannt war, der Patient hatte Hepatitis C, also eine ansteckende Krankheit. Und die Krankheit überträgt sich halt über Kontakt von Schleimhäuten oder über Blut. Das heißt, es gibt eine sehr geringe Chance, dass durch das Sputum, also den Rotz, Sputum-Fachbegriff, durch den Rotz, den er ausgespuckt hat, in mein Auge oder auch in meinen Mund, da hat er nicht so viel getroffen, aber in mein Auge hat er ziemlich getroffen, dass ich sozusagen über seine Spucke mich hätte anstecken können an Hepatitis C. Und das ist nicht impfbar. Ich bin zwar auf Hepatitis B geimpft, aber ich bin nicht auf Hepatitis C geimpft, weil das nicht geht. Und dementsprechend, also zumindest mir nicht bekannt, dass es geht. Und dementsprechend hatte ich die Situation, dass ich bei meinem neuen Arbeitgeber, wo man dann ja auch so Einstellungsuntersuchungen beim Betriebsarzt macht und so, als erstes gesagt habe, ich muss eine Ausschlussdiagnostik auf Hepatitis C machen, weil ... Da hat der Betriebsarzt mich auch angeguckt und hat gedacht, was das für eine schräge Story wäre. Aber wir haben es dann auch gemacht, und das muss man dann über mehrere Wochen, muss man immer wieder Blutkontrollen machen. Ob das jetzt, weil die Inkubationszeit auch was länger ist, und ob das jetzt angenommen wurde von meinem Körper als Krankheit oder nicht. Und im Nachhinein habe ich kein Hepatitis C. Die Chance, dass das übers Auge aufgenommen wird, ist auch ziemlich gering. Aber das war auf jeden Fall dann auch nochmal so ein Schock, wo ich dann wirklich zum neuen Arbeitgeber kam und dann als erstes erstmal so eine Scheiße machen musste. Ja, das war so die waren so die zwei kleinen Anekdoten, die ich euch noch mitgeben wollte. Ich danke euch für den andauernden Support. Ich danke für auch das Einlesen der anderen Texte meiner Kollegin Christiane Isele. Auch, dass sie so fleißig die Texte für die Shorts mit eingelesen hat. Ich danke allen, die bei mir auch zu Gast waren. Ich kann so einen kleinen Ausblick geben. Im Januar kommt jetzt die Folge mit der Autorin, die das Suizidbuch, also das Anti-Suizidbuch geschrieben hat. Das ist auch ein ganz tolles Gespräch gewesen, weil Und das meine ich gar nicht despektierlich, aber das finde ich halt so schön an der Sache. Das ist halt jemand, der halt so aus dem richtigen Leben kommt und der medizinisch so gar keine Ahnung faktisch hat, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt selber Angehörige ist von jemandem, der sich umgebracht hat und dann da sich eingelesen hat, einfach ein ganz toller, herzenswarmer Mensch ist, der sich zu dem Thema äußert und ich das Gespräch sehr genossen habe. Und dann kommen noch Folgen mit einem psychiatrischen wissenschaftlichen Mitarbeiter, der für einen ganz tollen Verein arbeitet und der auch eine spannende Geschichte hat. Dann habe ich noch eine Ex-Kollegin, die ganz lange psychiatrische Erfahrung auf einer geschlossenen Station gesammelt hat und auch ein ganz tolles Gespräch mit mir geführt hat. Und dann habe ich auch noch eine Patientin, die bipolare Störung hat, die aus Österreich kommt. Das sind auch Gespräche, die ich schon geführt habe. Und ich habe noch so 2, 3, 4 geplante Gespräche auch für, die ich noch aufnehmen möchte für nächstes Jahr. Und da sind auch 2, 3 Sachen dabei, wo ich so richtig Bock drauf habe und die auch, glaube ich, nochmal das Feld der Psychiatrie nochmal um einiges erweitern für Leute, die immer denken, okay, Psychiatrie ist nur Krankenhaus und Pflege und Ärzte und Patienten, sondern es ist halt einfach so viel mehr. Genau. Und wer mir, wie gesagt, noch Shorts-Folgen schicken möchte, also Geschichten von euch, die ihr selber erlebt habt, oder die ihr mitbekommen habt, sei es als Patient, aber auch als Pflegekraft, als Arzt, als Angehöriger oder so, wo ihr sagt, das möchte ich mal ungefiltert sozusagen in die Menge werfen, dann schickt mir das gerne auch über meine WhatsApp-Nummer, auch wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwas wissen wollt, was ich vielleicht beantworten kann, dann meldet euch gerne auf der WhatsApp-Nummer. Da freue ich mich auch sehr über Kontakt. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne für das Projekt bei PayPal auf der Homepage spenden. Genau, ansonsten wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025. Ich von meiner Seite kann sagen, für mich wird es ein sehr, 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 sehr spannendes Jahr, weil ich nämlich umziehen werde in ein neues Haus und mich da einrichten werde und auch den Standort komplett nochmal wechseln möchte. Auch primär für die Kinder ist das. Und das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. Ich schau mal, was das Jahr 2025 so für mich bringt. Ich wünsche euch alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören und dann macht es gut. Ich wünsche euch nur das Allerbeste und wie sagt man immer so schön, und ich finde, das ist eigentlich gar keine Phrase, aber Frieden auf der Welt ist, glaube ich, immer eine ganz gute Sache in dem Moment, was gerade so in der Welt läuft. Das treibt mich natürlich auch um und das wünsche ich mir, dass das mal wieder bessere Zeiten werden. Ich wünsche euch alles Liebe, macht's gut und wir hören uns im Jahr 2025. Euer Kaltan von Geschichten aus der Psychiatrie. Bye, bye.